Ja, ich danke recht herzlich für die Einladung und für die freundlichen Fragen. Karl Goldmark empfing die Anregung zur Komposition
seiner Oper Die Königin von Saba im Hause seiner Schülerin Caroline Bettelheim. In seinen Erinnerungen beschreibt er, wie er 1863 ein von ihm entworfenes Szenarium für ein auf dem Saba-Stoff basierendes Opernlibretto einem Amateurschriftsteller namens Klein zur dramatischen Ausgestaltung übergab. Dieser Herr Klein, ein junger Mediziner, hatte für Goldmark bereits den Text zu dessen Lied Herzeleid, Opus 18, Nummer 12, gedichtet. Den Saba-Text Kleins hielt Goldmark jedoch für in jedem Sinne verfehlt und unbrauchbar. Kurz nach der Uraufführung seiner Shakuntala-Ouvertüre, also wohl zu Beginn des Jahres 1866, besprach Goldmark seine Opernpläne mit Salomon Hermann Mosenthal und übergab ihm das Manuskript Kleins. Nach nur 14 Tagen erhielt Goldmark, wenn man seinen Erinnerungen glauben darf, von Mosenthal bereits den fertigen Text der ersten beiden Akte und begann sofort mit der Komposition. Den dritten und letzten Akt der Urfassung soll Goldmark eigenen Angaben zufolge erst nachdem er den ersten und zweiten Akt jeden fast zweimal komponiert hatte, nach Jahr und Tag erhalten haben. Dagegen spricht jedoch der am 30. Mai 1866 abgeschlossene Vertrag, der die Übertragung der Verwertungsrechte am Libretto von Mosenthal an Goldmark regelt. Darin bestätigt der Komponist ausdrücklich, Zitat, das Textbuch zu der dreiaktigen Oper Die Königin von Saba, Zitat Ende, erhalten zu haben. Im Vertragstext spiegeln sich allerdings Vorbehalte Goldmarks namentlich gegen die Ausführung des dritten Akts. Zitat, sollte ich im Laufe der Komposition oder später Änderungen wünschen, die der musikalische oder dramatische Effekt erfordert, so sind sie diese zu machen verpflichtet. Zitat Ende. In seinen Erinnerungen drückt Goldmark seine Unzufriedenheit über den genannten Werkteil aus. Vor allem hielt er den Schluss, mit Recht, für völlig verfehlt. Er versuchte Mosenthal zu einer Umarbeitung zu bewegen, was er sich ja vorsorglich kontraktlich ausbedungen hatte. Doch der Textdichter weigerte sich, diese Arbeit auf sich zu nehmen. Goldmark sah sich also gezwungen, selbst die notwendigen Änderungen vorzunehmen. Das durfte er aber laut Vertrag nur in Absprache mit Mosenthal. Der Einigung über die endgültige Fassung sollten lange Debatten vorangegangen sein. Der Komponist verschweigt jedoch, dass er den dritten Akt zunächst einmal so, wie er ihn vom Librettisten erhalten hatte, vertonte. Die Umarbeitung erfolgte erst zu einem viel späteren Zeitpunkt. Darüber wird noch zu sprechen sein. Dass Goldmark die ersten beiden Akte jeden fast zweimal komponierte, lässt sich anhand der erhaltenen Skizzen nur für den ersteren belegen. Als Entschuldigung führt Goldmark seine damalige völlige Unerfahrenheit auf dem Gebiet der Opernkomposition ins Treffen. Für den gesamten ersten Akt lassen sich anhand der erhaltenen Notenmanuskripte allein bis zur Partiturreinschrift der Urfassung im Wesentlichen drei Stadien der Ausreifung feststellen. Eine Entwurfsniederschrift, eine darauf basierende, über weite Strecken bis zu einer vollständigen Partitur gediehene, ausgearbeitete Version und schließlich die Neufassung großer Teile der Komposition wiederum in Particelle-Schreibweise. Diese Neufassung reichte von einer bloßen Schärfung des vorhandenen Materials bis zu einer völligen Neukomposition einzelner Werkteile. Der zweite Akt ging Goldmark wesentlich leichter von der Hand. Mit Ausnahme des Vorspiels entspricht der erste Entwurf über weite Strecken bereits der Partiturreinschrift der Urfassung, sodass auf die für den ersten Akt benötigten Zwischenstadien verzichtet werden konnte. Die beiden ersten Akte der genannten Reinschrift wurden vermutlich in einem Zug niedergeschrieben. Am Ende des zweiten Akts trägt das Manuskript den Datierungsvermerk Wien, 8. Oktober 1868. Dann allerdings scheint der Komponist die Arbeit an seiner Oper für zwei Jahre unterbrochen zu haben. Er selbst gibt als Grund dafür die Heimkehr seines Halbbruders Josef aus Amerika an, der wegen angeblicher Mittäterschaft an der Ermordung des Kriegsministers Theodor Bayer von Latour im Zuge der Revolution von 1848 in Abwesenheit zum Tod verurteilt worden war und nun, 1868, eine Revision dieses Urteils zu erreichen suchte. Diese Angelegenheit konnte jedoch rasch zu einem positiven Abschluss gebracht werden, wie David Brodbeck erstmals aufgezeigt hat. Der wahre Anlass für die Schaffenspause dürfte in der 1870 erfolgten Einsetzung Johann Herbecks gelegen sein, in dem Goldmark einen nicht zu überwindenden Gegner seines Werks sah. Jedenfalls wurde die Partitureinschrift der Urfassung des dritten Akts laut eigenhändigem Datierungsvermerk erst am 12. November 1871 fertiggestellt. Ein zusätzliches Indiz, dass der dritte Akt 1870 noch nicht fertig war, liefert Goldmark mit seiner Behauptung, er hätte die ersten beiden Akte und nur diese noch während der Hofoperndirektion Franz von Dingelstädts, also spätestens im zuletzt genannten Jahr, dem Kapellmeister Otto Dessow vorgespielt. Die ersten Entwürfe Goldmarks zum dritten Akt seiner Königin von Saba reichen, entgegen seiner oben wiedergegebenen Äußerung, allerdings noch in die Zeit vor der zweijährigen Arbeitsunterbrechung zurück. Dieser Umstand wird durch das verwendete Notenpapier bezeugt. Goldmark verwendete für den ersten Entwurf der ersten beiden Akte fast durchgehend ein 18-liniges Notenpapier. Die einzige nennenswerte Ausnahme ist der Abschnitt von der Mitte der zweiten bis zur Mitte der vierten Szene des ersten Akts, der auf 12-linigem Notenpapier niedergeschrieben wurde. Keines dieser Papiere findet sich in den späteren Stadien der Genese der Oper wieder. Das 18-linige Papier fand allerdings auch für die ersten Entwürfe weiter Teile des dritten Akts Verwendung, namentlich von Fragmenten der ersten, zweiten, vierten und elften sowie der kompletten siebenten Szene der Urfassung Verwendung. Diese Werkteile wurden also vermutlich noch vor den zahlreichen Revisionen des ersten Akts skizziert. Vor allem ab der Mitte des dritten Akts lassen jedoch die zahlreichen verschiedenen Papiersorten, welche für die Erstniederschrift der einzelnen Abschnitte verwendet wurden, im Verein mit den nun wieder auftauchenden mehrfachen Umarbeitungen eines Teils derselben auf eine über einen längeren Zeitraum reichende Beschäftigung mit diesem Werkteil und somit auf zunehmende kompositorische Schwierigkeiten schließen. Der Grund dafür könnte in der Unzufriedenheit Goldmarks mit der dichterischen Vorlage zu suchen sein. Wie oben gezeigt wurde, konnte sich Goldmark nach ungefähr 40 Jahren bei der Niederschrift seiner Erinnerung nicht mehr genau an die zeitliche Abfolge der Entstehung seiner Oper erinnern. Dass, wenn auch nicht die ganze Beschäftigung mit dem dritten Akt, so doch immerhin die Hauptarbeit daran erst lange Zeit nach Vollendung der ersten beiden Akte erfolgte, scheint das obligate Körnchen Wahrheit in seinen Schilderungen zu sein. Die entsprechenden Manuskripte dürften in den Jahren 1870-71, also in der Zeit vor der Abreise seines Bruders zurück nach Amerika, bis zum Beginn der Reinschrift der Urfassung entstanden sein. In seinen Erinnerungen schreibt Goldmark, er hätte die fertiggestellte Königin von Saba 1872 unter der Direktion Herbecks in der Hofoper eingereicht. Seiner gewiss sehr subjektiven Einschätzung nach versuchte Herbeck im Verein mit den beiden führenden Musikkritikern Wiens, Eduard Hanslick und Ludwig Speidel, aus nicht näher genannten Gründen die Aufführung zu hintertreiben. Zwar sind über den Entscheidungsprozess zur Annahme der Königin von Saba keine Schriftstücke überliefert, doch relativieren die erhaltenen Akten in einigen Punkten die Schilderungen Goldmarks. Am 9. August 1873 bat ihn Theatersekretär Josef Rank schriftlich, die Partitur und den längst versprochenen Klavierauszug seiner Oper an Herbeck zu senden. Goldmark schien es jedoch keineswegs eilig zu haben. Am 20. August 1873 antwortete er Herbeck. Zitat: Der Klavierauszug meiner Oper ist bis auf einen kleinen Teil des ersten Aktes vollständig, und zwar in guter Reinschrift fertig. Denselben jedoch sofort einzusenden ist nur aus dem Grunde nicht möglich, dass ich mich im Augenblick auf Rigi Scheideck in der Schweiz befinde und auch erst in der ersten Septemberwoche zurückzukehren dachte. Ich werde mich bei meiner Rückkehr in jedem Falle sehr beeilen, alles bald in Ihre Hände gelangen zu lassen. Sollte die Sache jedoch einigermaßen pressieren, so würde ich, vielleicht durch eine Mitteilung aus Ihrer Kanzlei verständigt, meinen Aufenthalt hier sofort abbrechen, um so rasch als möglich alles zu besorgen. Zitat Ende. Aus der Replik Herbecks mag man einen leicht ironischen Unterton herauslesen. Zitat. Ihr wertes Schreiben vom 20. dieses Monats habe ich erhalten und beehre mich umgehend und freundlichst zu ersuchen, Ihren beneidenswerten Aufenthalt auf Riedischeideck ja nicht abkürzen zu wollen, da in der Angelegenheit Ihrer Oper durch Ihre Abwesenheit und bis in die erste Septemberwoche nichts versäumt wird. Zitat Ende. Am 19. September meldete sich Goldmark aus seinem ständigen Sommerquartier in Gmunden. Zitat. Meinem Versprechen gemäß übersende ich den Klavierauszug und Partitur meiner Oper. Der zweite Akt ist Ihnen bereits übergeben. Der erste folgt in Kürze nach. Zitat Ende. Offenbar war damit der dritte Akt gemeint. Über diesen Werkteil erfahren wir von Hermine Schwarz, der Schwester des mit Goldmark befreundeten Komponisten Ignaz Brüll. In ihren Erinnerungen schildert sie, wie Goldmark den Frühling 1872 hindurch ins Brüllsche Haus in Döbling kam. Zitat. Und als er einmal über die große Arbeit klagte, die er mit dem Klavierauszug seiner Saba hatte, bot sich Ignaz an, ihm zu helfen. Er machte den Klavierauszug des ganzen dritten Aktes und arbeitete viele Wochen daran. Zitat Ende. Leider ist dieses Manuskript verschollen. Wenn auch aus diesem Grund die Datierung nicht überprüfbar ist, so spricht zumindest das Fehlen eines vom Goldmark erstellten reinschriftlichen Klavierauszugs nicht gegen die grundsätzliche Richtigkeit der Behauptung Schwarz. Jedenfalls zog sich die endgültige Annahme der Königin von Saba durch die Hofoper ab Lieferung von Partitur und Klavierauszug noch mehr als ein Jahr hin. Am 2. Dezember 1874 wurde endlich der Vertrag zwischen der Hofoper und Goldmark als dem alleinigen Inhaber des Aufführungsrechts der Königin von Saba geschlossen. In § 4 verpflichtete sich Goldmark der Direktion, Partitur, Klavierauszug und Textbuch zu liefern und bereitzustellen. Auf diese Weise entstand die heute unter der Signatur OA 339 in der Österreichischen Nationalbibliothek verwahrte Uraufführungspartitur, ursprünglich eine getreue Abschrift der in der Széchenyi Nationalbibliothek in Budapest aufbewahrten eigenhändigen Partiturreinschrift von 1871, der sogenannten Urfassung. In seinen Erinnerungen berichtet Goldmark, er hätte auf Betreiben Herbecks eine Einlage für den Sänger des Salomon, Johann Nepomuk Beck, komponiert. Und zwar die Passage nach den Worten »Blick empor zu jenen Räumen, zu des höchsten Majestät«, 2. Akt, 7. Szene. Tatsächlich aber lag diese Stelle bereits in der Partitur der Urfassung vor. 1879, für die italienische Erstaufführung, bereicherte Goldmark die Partie des Salomon dann an anderer Stelle mit einer nachkomponierten Arie. Näheres dazu später. Hingegen entschloss sich Goldmark unmittelbar nach Vertragsabschluss und keinesfalls früher, dem ursprünglichen Schluss der Oper mit dem glücklichen Ausgang durch den Liebestod der beiden Protagonisten zu ersetzen. Das entsprechende reinschriftliche Partiturfragment ist mit 28. Dezember 1874 datiert und liegt in der Wien-Bibliothek im Rathaus. Aus der Lektüre der Goldmarkschen Erinnerungen gewinnt man den Eindruck, der Komponist selbst hätte, und zwar von Anfang an, die Notwendigkeit zu dieser Änderung erkannt. Die Tatsache, dass dies in Wahrheit erst zu einem Zeitpunkt geschah, als sich erstmals andere sachverständige Personen intensiv mit dem Werk zu beschäftigen begannen, lässt den Verdacht aufkommen, dass die Anregung zur Umarbeitung von außen kam. Bei dieser Gelegenheit scheint sich Goldmark, möglicherweise wiederum fremdem Rat folgend, entschlossen zu haben, die beiden Hirtenszenen, die 7. und 8. Szene des 3. Akts, zu streichen. Dadurch wurde ein neuer Anschluss notwendig, der im Anhang zur Partitur der Urfassung wiedergegeben ist. Die Fähigkeit, eine dichterische Vorlage in knapper, konzentrierter Form musikalisch umzusetzen, war Goldmark nicht von Haus aus gegeben. Seine Neigung, sich aussingen zu wollen, resultierte schließlich in der Notwendigkeit zum Verzicht auf eine Überfülle an bereits fertig komponiertem musikalischem Material, Von Einwürfen des Orchesters bei Dialogstellen über Wiederholungen einzelner Passagen bis hin zu ganzen Szenen und Szenenteilen, die alle nur den Fortgang der Handlung aufgehalten hätten. Zeitgleich dürfte ihr die Entscheidung gefallen sein, vom dritten Akt das Wüstenbild formal abzuspalten und somit einen vierten Akt zu schaffen. Ursprünglich spielte das letzte Duett Königin Assad im Kerker und nicht in der Wüste. Folgerichtig ließ man den dritten Akt zunächst mit dem Schluss dieses Duets, sechste Szene, enden. Goldmark bezeichnet eigenhändig in der Partiturreinschrift der Urfassung den Beginn des vierten Akts am Anfang der folgenden Szene. Nachdem aber die beiden Hirtenszenen geopfert worden waren, wäre der vierte Akt sehr kurz ausgefallen und das Gleichgewicht des Werks wäre gestört gewesen. In der Erstausgabe des Textbuchs wurde daher der Beginn des vierten Akts an den Anfang des Kerkerbilds, dritter Akt, fünfte Szene der Urfassung, gelegt. Diese Entscheidung hatte wohl Mosenthal gefällt, der ja zu allen textlichen Änderungen beigezogen werden musste. Musikalisch gibt es dafür nirgendwo eine Entsprechung, ausgenommen vielleicht als kurzlebige Zwischenlösung im Zuge der Umarbeitungen und Kürzungen. Offenbar war man mit der Veröffentlichung des Textbuchs sehr unter Zeitdruck gestanden. Das Kerkerbild wurde schließlich, wohl um einen Umbau zu sparen, als solches gestrichen und das ursprünglich darin spielende Duett Sava Assad ins Wüstenbild verlegt, vierter Akt, zweite Szene. Der Monolog Assads, zuletzt die siebte Szene des dritten Akts, musste dadurch auf zwei Szenen aufgeteilt und entsprechend adaptiert werden. Vierter Akt, erste und dritte Szene. Ob diese Änderungen unmittelbar nach den eben besprochenen Umarbeitungen vorgenommen wurden oder erst im Zuge der umfangreichen Kürzungen während der Endproben, ist nicht geklärt. Jedenfalls musste der zweite Band der bereits fertiggestellten Partiturabschrift zerlegt, die Änderungen eingearbeitet und das Manuskript neu gebunden werden. Bemerkenswert ist dabei, dass die im Zuge der Umarbeitungen neu komponierten Passagen als Einlagen bezeichnet und obsolet gewordene Teile nicht sofort ausgeschieden, sondern beigebunden wurden. Offenbar hoffte Goldmark damals noch auf eine Aufführung der vollständigen, also der ursprünglichen Fassung, zu einem späteren Zeitpunkt. Zwar waren die Eingriffe in den vierten Akt schließlich so umfangreich, dass dieser Werkteil der besseren Übersichtlichkeit halber komplett neu geschrieben wurde, doch blieb diese Reinschrift ein separater Anhang zur Partitur. All die in diesem Stadium vorgenommenen Änderungen verzögerten den Beginn der Proben und machten den vereinbarten Uraufführungstermin unhaltbar. Plötzlich auftretende Unpässlichkeiten der beiden Primadonnen Amalie Materna, der Königin, und Marie Wild in der Rolle der Sulamit führten zu weiteren Verzögerungen, sodass die Oper schließlich erst am 10. März 1875 aus der Taufe gehoben werden konnte. Bei der Generalprobe zu der zwischenzeitlich für den 6. März angesetzten Uraufführung, dem ersten Durchlauf des gesamten Werks, stellte sich heraus, dass dessen Spieldauer immer noch deutlich zu lang war. Und daher weitere Kürzungen, ich bin demnächst fertig, weitere Kürzungen vorgenommen werden mussten. Wegen der neuerlichen Verschiebung der Premiere konnten die Striche in aller Ruhe festgelegt werden. Bei späteren Aufführungen wurden sie partiell wieder aufgemacht und gingen in den erst im Oktober 1876 gedruckten Klavierauszug ebenfalls nur zum Teil ein. Einer dieser Striche betraf das gesamte zweite Duett Sava Assad, vierter Akt, zweite Szene. Goldmark war sich darüber im Klaren, dass seine Oper selbst in der gedruckten Fassung noch eine gewisse Überlänge anhaftet. Darüber schrieb er an Mosenthal, nachdem er diesem die Schwächen des Textbuches vorgehalten hatte. Zitat: Dafür habe ich aber meine beste Musik an dem Duett Sava Assad am Schluss unnütz verschwendet und dieses ohne jedes Interesse vollständig ausgelaugt, auch durch Beethovens Musik nicht zu halten wäre. Schon darum nicht, weil man um 10 Uhr keine noch so schöne Konzertmusik auf der Bühne mehr hören mag. Zitat Ende. 1880 zog Goldmark gegenüber seinem Kollegen Adolf Müller Junior, der damals eine Kapellmeisterstelle am Stadttheater Rotterdam bekleidete, ein vorläufiges Resümee. Und ich glaube, das ist sehr interessant für alle Aufführungen der Königin von Saba. Was die Streichungen betrifft, So möchte ich dir Folgendes sagen. Ich habe nun das Werk an 12 Bühnen aufgeführt, war mit Ausnahme von Breslau, Berlin, Dresden, München und Petersburg überall selbst dabei, habe in Hamburg zum Beispiel alle Striche aufgemacht, anderwo den einen und dort wieder den anderen Strich aufgemacht, ohne dass dem Werk im Ganzen weder viel genützt oder geschadet worden wäre damit. Wohl weiß ich, dass viel Gutes leider gestrichen ist. Allein die Oper ist lang und so drückt leicht das eine das andere, das mindere das bessere. Ich möchte dir raten, die Striche, wie sie angegeben zu behalten, mit Ausnahme der Antragsmusik zum zweiten Akt, die in Deutschland nirgends, in Italien aber mit unglaublichem Erfolge immer gegeben wird. Und weiters des kurzen Schlussduets im vierten Akt zwischen Sulamit und Assad, Esmoll, das ich überall, auch in Wien, aufgemacht habe und für den versöhnlichen Schluss durchaus notwendig ist. Das vorhergehende große Duett Saba und Assad im vierten Akt ist, wie es in der Partitur steht, für die Oper, trotz seiner Musikvorzüge, ein Ballast. So sehr es für die Handlung, für den Akt überhaupt notwendig ist, musste es doch überall, in letzter Stunde oft, wegbleiben und habe ich damit unangenehme Erfahrungen gemacht. Durchdrungen von der Notwendigkeit und überhaupt von der Unmöglichkeit dieses zu reichen Stückes am Schluss der langen Oper, habe ich mich entschlossen, es sowohl textlich als auch musikalisch umzuarbeiten und zwar wesentlich zu vereinfachen. In dieser Gestalt ist es in Bologna, Dresden und München gegeben. In allen anderen Theatern wird die Oper bis jetzt ohne dieses Duett überhaupt gegeben. Mein Rat ist nun, die Oper entweder mit diesem neuen Duett oder ganz ohne dasselbe zu geben, wie es die anderen gemacht. Zitat Ende. Von dieser Neufassung des besagten Duets konnten bislang keine Quellen ausfindig gemacht werden. Hingegen haben sich zwei Einlagen erhalten, die Goldmark für die Aufführung in Italien nachkomponierte. Zum einen handelt es sich um die Arie des Salomon in der dritten Szene des dritten Akts. Sie wurde für die italienische Erstaufführung geschrieben, die am 1. März 1879 am Teatro Regio in Turin stattfand. Für diese Produktion erwarb der Mailänder Musikverlag Lucca die Rechte an der Oper für Italien und gab einen Klavierauszug in italienischer Sprache heraus. Die nachkomponierte Arie des Salomon wurde darin aufgenommen. An handschriftlichen Quellen sind ein Particell-Entwurf und die eigenhändige Partiturreinschrift Goldmarks erhalten. Die andere Einlage, eine Arie der Astaroth, die zwischen der ersten und zweiten Szene des vierten Akts, also Wüstenbild, hinter der Szene zu singen ist, ist nur in Form eines Particell-Entwurfs in deutscher Sprache nachgewiesen. Da im Manuskript die Angabe der Anschlussstelle in italienischer Sprache gehalten ist, sich die angegebene Seitenzahl aber auf den deutschsprachigen Klavierauszug bezieht, dürfte die Einlage für eine der ersten Aufführungen in Italien vor der Drucklegung des italienischen Klavierauszugs konzipiert worden sein. Ob sie jemals fertiggestellt wurde und zur Ausführung gelangte, ist ungeklärt. Mit diesen beiden Einlagen wollte Goldmark wohl die im Vergleich zu den Hauptrollen musikalisch eher kärglich bedachten Partien des Salomon und der Astaroth aufwerten. In Italien war es damals noch durchaus üblich, dass die Sänger diesbezügliche Forderungen an den Komponisten und den Dirigenten stellten und sich damit durchsetzten. Weitere Eingriffe des Komponisten in seine Oper sind derzeit nicht bekannt. Es ist aber durchaus möglich, dass entsprechende Quellen eines Tages ans Licht kommen werden. Danke sehr.